Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 214 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 21. Februar 2025 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk geht es um eine Influencerin ohne Hausratversicherung und den Aufreger PKV-Test von Stiftung Warentest.
Mit Rechtsanwalt Oliver Klaus unterhalten wir uns über die Arbeitskraftabsicherung von Selbstständigen.
Und in den News der Woche stellt die BaFin in einem Merkblatt klar, dass Finfluencer keine Anlageberater sind. Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, BVK, findet das allerdings doof. Und das Gros der Deutschen wünscht sich Reformen in der privaten Altersvorsorge.
Werbung. 120 Fachvorträge, 150 Aussteller und als Starredner Topmanager Dr. Herbert Dies, Börsenexperte Markus Koch und DFB-Schiedsrichter Denis Aytekin. Die MMM-Messe der Fondsfinanz am 18. März ist das Branchenevent für alle Profis, Einsteiger und Interessierte der Finanz- und Versicherungsbranche. Informieren Sie sich auf der Fachmesse über die neuesten Produkttrends, lassen Sie sich in 120 Fachvorträgen versierter Referenten inspirieren und sichern Sie sich in rund 40 davon wertvolle IDD-Stunden für Ihr Weiterbildungskonto. Nutzen Sie außerdem die unschlagbare Chance, mit Kollegen und Branchengrößen zu netzwerken und neue Kontakte zu knüpfen. Oder lassen Sie sich von namhaften Autoherstellern ein Leasingangebot zu attraktiven Messepreisen machen. Am 18. März im MOC München. Jetzt mehr erfahren und kostenfreies Messeticket sichern unter www.mmm-messe.de. Bis bald in München. Ihre Fondsfinanz. Aus der Redaktion.
Herzlich willkommen zum Schmalltalk. Das wollte ich schon immer mal sagen, Schmiddo.
Hast du das nicht schon ein paar Mal gesagt? Naja.
Weiß ich nicht, habe ich vergessen.
Ja, so. Wir haben wieder einen Schmalltalk für Sie. Und zwar einen Aufreger-Schmalltalk.
Oh, wir sind heute total dramatisch und aufgeregt.
Ja, so. Ja. Nee, wir haben nämlich Sachen gesehen, die uns aufgeregt haben diese Woche.
Total.
Soll ich mal anfangen?
Ja, fangen wir an.
Ja, ich habe nämlich mal wieder ferngesehen. Juhu.
Hurra, ey, hast du wieder ferngesehen?
Ich habe mal wieder ferngesehen. Und zwar RTL. Aha. Ich weiß gerade die Sendung gerade nicht mehr. Aber da ging es um eine Influencerin. Das ist ein Model, die auch mal bei Germany's Next Topmodel mitgemacht hat.
Oh, was ist das für eine Sendung? Das klingt total spannend.
Von Heidi Klum. Tja. Ja. Läuft gerade auch aktuell wieder. Genau.
Ach so. Mhm.
Aber die hat auf Instagram ihr Leid geklagt. Denn die ist mit ihrem Hund spazieren gegangen, ist mit ihrem Hund spazieren gegangen, hat aber leider vergessen, dass sie eine Kerze brennen hat in der Bude, kommt zurück und die Bude steht in Flammen, geht rein, versucht das zu löschen, natürlich nicht so die beste Idee, hat Rauchvergiftung danach, soweit, ja.
Ne? Sie hatte auch keinen eigenen Feuerlöscher, ne? Denn da kam die Vermieterin dann mit dem Feuerlöscher.
Nee, da musste die Vermieterin reinkommen, genau. Also an dieser Stelle schon mal Feuerlöscher im Haus zu haben oder in der Bude zu haben, kann sich durchaus lohnen.
Eine wunderschöne Idee.
Und eine Kerze auszumachen, bevor man spazieren geht, ist auch eine gute Idee.
Ja.
Genau, aber dann hat sie halt sich auch gefilmt, wie sie dann in der Bude war. Also sie ist nicht komplett ausgebrannt, aber im Wohnzimmer sah man halt deutliche Brandspuren natürlich, irgendwie an der Wand und viele Möbel sind tatsächlich zerstört und sowas. Also eigentlich ein schöner Fall für die Hausratversicherung, wenn sie grobe Fahrlässigkeit eingeschlossen hätte, weil Kerze brennen lassen ist fahrlässig.
Ist der erste Punkt. Mhm. Ja.
Aber sie sagt dann halt in dem Video, ja, eine Hausrat habe ich nicht. Manche Dinge hat man halt nicht und sie hat halt keine Hausrat. So. Ja. Und dann ruft sie ihre Follower dazu auf, ihr doch ein bisschen was zu spenden, damit sie die Kosten für die neuen Möbel und sowas bezahlen kann. So. Das ist der Fall. Und ich habe mich aufgeregt.
Ja, und die Follower tun was, Frau Schmidt?
Die haben tatsächlich gespendet. Also als ich das letzte Mal in dem Bericht waren irgendwie schon 3.500 Euro zusammengekommen. Also sehr nett von den Leuten.
Das ist total nett.
Aber ich verstehe es halt nicht. Ich meine, wie viel kostet ein Hausrat? 10 Euro im Monat. Die sollte jeder haben, ja. Da muss man auch nicht seine armen Follower anpumpen, die wahrscheinlich auch weniger Geld haben als sie, damit die dann deine Möbel bezahlen, weil du zu blöd warst, eine Versicherung abzuschließen.
Das ist also die Frage, wie groß die Bude ist, ne, Schmidt?
Aber auf den Fotos, also auf den Videos sieht sie nicht besonders groß aus.
Nein, okay. Dann bist du bei der Hausrat, 120 im Jahr?
Ja.
Ja, aber dann hast du zumindest schon mal eine.
Ne? Genau, wenn man noch eine, die schön grobe Fahrlässigkeit mit einschließt, dann ist das auch drin, wenn du deine Kerze brennen lässt.
Ja.
Aber ich fisch, also da kann ich nicht drauf auf sowas, dieses, ich selber sorge nicht vor und dann sollen andere Leute dafür aufkommen, dass ich mir diese 10 Euro im Monat gespart habe. Das, apropos Eigenverantwortung und sowas, ne? Habe ich mich echt aufgeregt.
Und ich kann mal einen wunderbaren Satz von einem Makler zitieren. Der heißt Michael Stich, tatsächlich wie der Tennisspieler, aber ist er nicht. Und der sagte dann, am schlimmsten ist es eigentlich, wenn Kunden einen Schaden haben und dann aber wieder vergessen haben, dass sie früher zu geizig waren, einen Premium-Tarif abzuschließen. Das hat er im Rahmen der Haftpflicht gesagt, den Satz, oder geschrieben. Mhm. Aber passt hier eigentlich auch ganz gut, ne? Also entweder hat sie gepennt oder sie war zu geizig.
Ja.
Und dann bettelt sie und sagt so, Mensch, könnt ihr mir ein bisschen helfen?
Könnt ihr mir helfen? Ich schaff das nicht alleine, ja. Dafür sind Versicherungen da, liebe Leute.
Ja, etwaige Parallelen zum Elementarschutz von Hausbesitzern sind rein zufällig und noch andere Sachen. Ne?
Genau. Also, genau. Ja, das ist so klassisches Kopfschüttelformat, wo man sich denkt, oh Mann. Das war Aufregerthema Nummer 1.
Die Pegelkurve steigt. So, jetzt gucken wir doch mal. Jetzt geht's richtig weiter.
Ja, weil da hat sich die ganze Branche aufgeregt quasi über das nächste Thema.
Ach echt?
Nicht nur ich.
Ach, die sollen sich alle mal nicht ganz so, ganze Branche. Und ich muss immer sagen, meine Güte, ich habe es auch versucht, relativ ruhig zu schreiben, aber, also die Stiftung Warentest hat private Krankenversicherungen getestet und da drängt sich einfach der Verdacht auf, oder es legt sich nahe, dass die da ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen haben einfach, ne?
Ja, also in dem Test kam raus, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, dass nur ein Drittel der Tarife gute Leistungen bieten und die GKV in vielen Fällen besser sei als die private Krankenversicherung. Das ist so der Tenor des Tests.
Genau, da sind, also bei zwei Dritteln sind Lücken und die kommen ja nicht mal an die GKV ran. Genau, das war die eine Botschaft. Okay. Und dann waren aber noch weitere Botschaften. Leute, achtet auf den Preis. Nicht, bloß nicht zu teuer, das ist ja auch mal wichtig in Deutschland.
Ja, gerade bei Versicherungen immer mit sehr gutem Rat.
Genau. Und so weiter. Not. Und dann wurden dann halt Tarife geadelt, die halt günstig sind, das ist ja wichtig. Und trotzdem die ganzen Mindestkriterien, da hatte dann die Stiftung Warentest so einen Katalog an Mindestkriterien, alles zu lesen auf pfefferminz.de.
Genau.
Und die das also erfüllt haben und trotzdem günstig waren. Und jetzt muss man mal sagen, bei der privaten Krankenversicherung ist es nun mal so, dass hinten die Ente kackt, ne?
Heißt auf Deutsch?
Heißt auf Deutsch, wenn der Tarif jetzt sehr günstig ist, trotzdem aber viel leistet, kann es sein, dass mir hinten raus die Beiträge dann weglaufen. Also, dass der schlecht berechnet ist. Und Stichwort auch Alterungsrückstellungen. Nicht Altersrückstellungen, doch, Altersrückstellungen kann man auch sagen. Alterungsrückstellungen, also die Rückstellung für später, wenn man dann alt und grau ist und dann mehr Zipperlein hat. Und diese Rückstellungen werden einfach in jungen Jahren schon aufgebaut und die sind in der Prämie einfach mal mit drin. Ne? Und darf man eben alles nicht vergessen. Also immer zu sagen, oh, der ist aber schön billig und der macht mehr als die GKV, das ist leider ein bisschen kurz gedacht und ein bisschen kurz gesprungen. Und da drängt sich, ich möchte jetzt die Erregungskurve wieder ein bisschen senken, da drängt sich einfach der Verdacht auf, da haben die nicht drauf geachtet.
Mhm. Und das wirft ihnen dann nämlich auch die vor, die wir da einfach mal zu befragt haben. Also du hast Sven Hennig, der ist ja ausgewiesener PKV-Experte und Makler.
Definitiv, keine Frage.
Mal nach seiner Meinung gebeten zu dem Test und der hat auch schön.
Der war ganz schön sackig. Also
der war, der hat sich ein bisschen aufgeregt, genau.
Ja, hast du ein Zitat?
Also ich zitiere mal: Das ist einer der schlimmsten Tests in der PKV, die Stiftung Warentest jemals abgeliefert hat. Und auch die bisherigen waren schon nicht gut. Also klassisches PKV-Bashing in seinem, in seinen Augen, genau.
Genau.
Not amused.
Richtig. Und der Punkt ist einfach auch, das hat dann der PKV-Verband auf Anfrage dann auch verlauten lassen. Es geht nicht immer darum, die GKV zu übertreffen. Mhm. Das ist auch so ein Ding, was die Stiftung Warentest, glaube ich, nicht ganz richtig dann angesetzt hat. Es geht einfach darum, das hat der PKV-Verband so gesagt, einen passenden Krankenschutz zu finden.
Ja, wie es der PKV-Verband so schön sagt, was die Stiftung Warentest als vermeintliche Schwäche ansieht, ist in Wahrheit eine große Stärke der PKV, nämlich die Möglichkeit, sich den Gesundheitsschutz nach persönlichen Bedürfnissen individuell zusammenzustellen.
Ja.
Von der soliden Grundabsicherung bis zum Topschutz.
Ja. Ja.
Genau. Aber der Test macht weiter fröhlich die Runde. Gestern auch in allen Nachrichtensendungen zu hören tatsächlich.
Really?
Echt? Aber halt, ja, also bei RTL zumindest schon.
Hast du etwa RTL so? Geguckt?
Ja, 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 ja.
Aber auch der Spiegel hatte das auch und der Fokus auch und ein paar haben das dann auch ein bisschen hinterfragt, viele nicht.
Aber viele eben nicht, genau. Mhm. Also wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im Beratungsgespräch mit Ihren Kunden sitzen und es um die PKV geht, kann es sein, dass er oder sie das Thema anspricht, weil er es ja gerade in den Nachrichten oder in der Zeitung gelesen hat und da jetzt mitgenommen hat, dass die PKV ja immer schlechter ist als, oder zu zwei Dritteln schlechter ist als die GKV.
Genau.
Also seien Sie vorbereitet.
Genau.
Ja, und das war's dann auch schon.
Genau. Anmerkungen, Vorwürfe, Kritik, Zustimmung, Liebeserklärungen an redaktion@pfefferminzia.de.
Genau. Und nun weiter im Text.
Im Gespräch.
Wir haben wieder ein tolles Thema zur Berufsunfähigkeit. Nicht ganz unwichtig. Und zwar diesmal zur Frage, wie Selbstständige eigentlich ihre Arbeitskraft so richtig versichern. Dafür rede ich gleich mit dem Rechtsanwalt Oliver Klaus von der uns inzwischen sehr gut bekannten Kanzlei Rechtsanwälte für Berufsunfähigkeit Ostheim und Klaus, also echte Profis. Und der Oliver erklärt mir das jetzt alles mal ganz genau. Worauf muss man achten? Welche Fallstricke hat man? Und was versichert man überhaupt?
Hallo Oliver, schön, dass du da bist.
Schön, bei euch zu sein.
Wir haben uns heute das Thema Berufsunfähigkeit bei Selbstständigen rausgesucht. Ein Thema, was dir auch am Herzen liegt. Warum ist denn das so besonders bei Selbstständigen?
Ja, der Prüfungsumfang ist einfach ein bisschen höher. Das muss man schon ganz am Anfang den Selbstständigen erstmal erklären. Also die Selbstständigen sind einfach natürlich relativ häufig von Berufsunfähigkeit betroffen. Der Selbstständige ist einfach einer sehr, sehr hohen Belastung ausgesetzt. Ja, es sind meistens psychische Gründe. Und man muss dem Selbstständigen eben erklären, dass es nicht nur auf die medizinische Komponente ankommt. Ne? Wir haben ja in der Berufsunfähigkeit das Erfordernis, dass wir aufgrund einer Erkrankung die zuletzt ausgeübte Tätigkeit nicht mehr ausüben können. Mhm. Beim Selbstständigen kommt aber noch so ein Nachsatz dazu, der meistens ein Paragraph später in den Bedingungen drinsteht, dass der Selbstständige eben auch beweisen muss, im schlimmsten Fall, dass er seinen Betrieb nicht umorganisieren kann. Und ihm dann ein anderes Tätigkeitsfeld verbleibt, was Berufsunfähigkeit ausschließt. Ist jetzt natürlich
super
eine Definition, ja. Ne? Aber runtergebrochen bedeutet es einfach, dass ich der Versicherung auch beweisen muss, dass ich nicht irgendwo anders noch arbeiten kann.
Es geht wirklich nicht mehr.
Ja, genau, es geht wirklich nicht mehr. Das kommt natürlich dann auf die Betriebsgröße an. Ja, wir haben natürlich beim Selbstständigen früher immer viele Handwerksbetriebe gehabt. Da kann man es relativ leicht erklären, ja, dass man sagt, ich habe einen Schreinerbetrieb mit 6, 7 Gesellen und dann den mitarbeitenden Betriebsinhaber, der vielleicht jetzt handwerklich nicht mehr tätig sein kann. So, dann wird natürlich geschaut, kann vielleicht seine handwerkliche Tätigkeit auf die anderen vorhandenen Mitarbeiter verteilt werden, ohne dass das jetzt zu einem Einbruch des Umsatzes führt oder mit erhöhten Kosten verbunden ist.
Zumutbar muss es sein.
Genau, es muss zumutbar sein, zumutbare Umorganisation. Wenn das also klappt, hat der Versicherungsnehmer tatsächlich ein Problem. Und das ist den Mandanten auch nicht leicht zu erklären, weil sie diese Definition gar nicht auf dem Schirm gehabt haben. Ja, wenn ich jetzt den Einzelunternehmer habe, dann ist es natürlich etwas leichter, bin ich dann auch immer erleichtert, wenn ich das höre, ja, weil dem kann man jetzt eben nicht zumuten.
Der kann das ja nicht auslangen.
Ja. Genau, Geld in die Hand zu nehmen, um einen anderen Geschäftsführer einzustellen oder ähnliches, ja. Aber es ist eben einfach für beide schwieriger, für den Mandanten an sich, aber auch für mich als Anwalt, erstmal dieses ganze Konstrukt zu verstehen. Ich muss mir also den Betrieb wirklich ganz genau anschauen. Wer arbeitet da wo? Was wird genau benötigt? Wie ist die Struktur? Das ist dann tatsächlich auch mal mit Ortsterminen verbunden, dass man einfach mal hinfährt und sich den Betrieb anschaut, weil es die Versicherung auch tun wird. Also die Versicherung arbeitet ja mit Außenregulierern und die kommen meistens genau da zum Einsatz, um wirklich rauszufahren, sich den Betrieb anzuschauen und dann auch zu sagen, naja, du könntest dich doch jetzt hier ans Telefon setzen, oder du könntest jetzt halt einfach nur noch die Kunden empfangen. Ja, und so geht's dann eben los. Das ist sehr, sehr schwierig und sehr, sehr umfangreich.
Verlangen das alle Versicherer?
Ja, also diese Klausel ist, ich würde sagen, bei 90% der Versicherungsbedingungen mit drin. Meistens
Das sind aber nicht 100.
ja, es sind nicht 100, aber das sind dann eben spezielle Absicherungen, ne? Da sind wir dann bei Beamten oder vielleicht bei der Flugdienstuntauglichkeit. Aber bei der normalen Berufsunfähigkeitspolice ist immer in dem Paragraph nach der Definition der Berufsunfähigkeit eben dann dieser besondere Nachsatz für die Selbstständigen drin.
Wenn man den Vertrag abschließt, den BU-Vertrag, kann man da schon auf irgendwas achten? Fallstricke?
Kann man eigentlich auf nichts achten. Der Versicherer fragt ja, was ich von Beruf bin. Und diese Klausel ist standardmäßig drin in den Versicherungsverträgen. Ja, oft ist auch eine Selbstständigkeit vielleicht, die sich erst später entwickelt hat und ich war am Anfang angestellt. Also so weit denkt klassischerweise noch keiner und man kann jetzt auch nicht speziell beachten. Ja. Man muss einfach in dem Moment damit umgehen und muss schauen, wie man seinen Betrieb umorganisiert. Ja.
Du bist so ja im Geschäft mit Berufsunfähigkeiten sehr, sehr aktiv. Was hast du beobachtet? Welche Selbstständigen werden denn besonders häufig berufsunfähig? Ist das eher Handwerk? Ist das eher Büro oder Kunst oder so?
Ja, es hat sich tatsächlich ein bisschen gewandelt. Also die Berufsunfähigkeitsversicherung war früher schon so eine klassische Handwerkerversicherung und dann war es eben der Handwerker, der vielleicht körperlichen Verschleiß natürlich hat über die Jahre. Aber da haben wir gemerkt, das ist eigentlich gar nicht unbedingt der, der sich auch anwaltliche Hilfe sucht. Ja, weil wenn, sage ich mal, schwere Verschleißerscheinungen sind oder vielleicht auch Gliedmaßen fehlen, ja, aufgrund eines Unfalles, dann braucht man da eigentlich keine anwaltliche Begleitung, ne,
Das
sondern
ist relativ klar dann, ne?
das ist relativ klar, es sind dann schon eher die Berufe, wo ein hoher Druck entsteht, Vertriebsdruck, ne? Also wir haben gemerkt, bei den Selbstständigen sind es tatsächlich sehr, sehr viele aus dem Versicherungsgeschäft, selbstständige Versicherungsmakler, oder auch eben Handelsvertreter, die nur für eine Versicherung arbeiten. Wir haben sehr hohe Zahlen in der IT, IT-Branche, selbstständige IT-Beratung oder auch eben IT-Vertrieb für größere Firmen. Da muss ein sehr, sehr hoher Vertriebsdruck bestehen, Zahlen zu liefern, kann man sich auch vorstellen. Ja, und dann tatsächlich bei den Ärzten haben wir relativ viele, ja, von diesen Berufen, von den akademischen Berufen. Gar nicht mal unbedingt Anwälte, Architekten, Steuerberater auch, aber doch hauptsächlich die Ärzte, die einfach wohl immer mehr Papierkram zu erledigen haben, kaum mehr zu der Patientenbetreuung kommen. Natürlich die Erkrankungsbilder haben sich geändert. Viel Psyche, was für den Arzt, der das Ganze betreut, auch einfach mit einer höheren Belastung verbunden ist. Was so würde ich sagen, die Top 3 Berufe, wenn wir so ein bisschen versuchen, so eine interne Statistik zu führen.
Dann werden wir mal schauen, wie es weitergeht mit Selbstständigen und der Berufsunfähigkeit. Auf jeden Fall danke ich dir für die Informationen und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören.
Die News der Woche. Finfluencer geben über ihre Social-Media-Kanäle Tipps zur Geldanlage. Anlageberater sind sie dadurch nicht. Das betont die Finanzaufsicht BaFin in einem aktuellen Merkblatt. Anlageberatung beinhaltet danach die Abgabe persönlicher Empfehlungen, die auf einer individuellen Prüfung der Finanzen eines Anlegers basieren. Und das machen Finfluencer nicht, betont die BaFin.
Im Sinne der BaFin liegt eine Anlageberatung also vor, wenn erstens eine persönliche Empfehlung abgegeben wird, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten bezieht, zweitens die Empfehlung gegenüber Kunden oder deren Vertretern erfolgt, drittens die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und viertens die Empfehlung nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle, also YouTube oder so, oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird.
Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, kurz BVK, ist mit der Einschätzung der BaFin nicht einverstanden. O-Ton. Diese Interpretation der BaFin greift jedoch zu kurz und verkennt die tatsächliche Einflussnahme von Finfluencern auf die Anlageentscheidungen insbesondere junger Anleger, erwidert BVK-Präsident Michael H. Heinz.
Es könne nicht sein, dass professionelle Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler strengen Regularien unterlägen, während Finfluencer mit oftmals fragwürdigen Empfehlungen Millionen von Anlegern beeinflussten. Ohne jede Kontrolle, schimpft Heinz weiter. Zitat: Die BaFin verpasst hier eine wichtige Gelegenheit, Verbraucher besser zu schützen, so der BVK-Präsident weiter.
Indem die BaFin Finfluencer von der Anlageberatung ausnehme, entstehe eine regulatorische Lücke, die potenziell gefährliche Folgen für unerfahrene Anleger haben könne. Ohne angemessene Aufsicht bestehe das Risiko, dass Finfluencer unqualifizierte oder gar irreführende Ratschläge erteilten, die zu erheblichen finanziellen Verlusten führen könnten. Der BVK setzte sich daher dafür ein, den Berufsstand des Beraters von O-Ton ungeeigneten Personen freizuhalten.
Knapp 71% der Deutschen wünschen sich, dass die neue Bundesregierung, so wir denn mal eine kriegen, neue Weichen für die Altersvorsorge stellt. Insbesondere steueroptimiert sollten diese sein. Gerade Haushalte mit mehr als 3.000 Euro Nettoeinkommen im Monat fänden das gut. Das zeigte eine Umfrage des Marktforschers YouGov im Auftrag der Geldanlageplattform Growney.
Eine steuerbegünstigte Altersvorsorge ermöglicht es den Menschen, deutlich mehr Vermögen aufzubauen, das sie im Alter absichert. Das ist wichtig, weil die gesetzliche Rente nur bei den wenigsten Menschen reichen wird, sagt Growney-Geschäftsführer Tim Blickensdorf.
Die Ampelkoalition hatte lange an einer Reform der privaten Altersvorsorge gearbeitet. Zur Verabschiedung des Gesetzesentwurfs kam es indes nicht. Wer aktuell steuerbegünstigt investieren will, kann das immerhin mit einer Rentenversicherung machen, so Blickensdorf. Mittlerweile ist das auch mit günstigen ETFs und ganz flexibel möglich.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende. Ganz wichtig, gehen Sie wählen und kommen Sie gut in die neue Woche. Sie wird spannend.